Und nun zur sinngemäßen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Die aber, die nicht an die Begegnung mit uns am Auferstehungstag glauben, die zufrieden sind mit dem Leben in dieser Welt und sich auf das Diesseits verlassen, und jene, die unserer Zeichen achtlos sind, sie sind es, deren Heimstatt das Feuer ist, um dessen Willen, was sie sich erwarben. Jene jedoch, die glauben und gute Werke tun, wird der Herr im Lichte ihres Glaubens recht leiten. Ströme werden unter ihnen dahinfließen in den Gärten der Glückseligkeit. Ihr Ruf dort wird sein: Rein und makellos bist du, o Allah. Und ihr Gruß dort wird sein: Frieden. Und dann werden sie rufen: Aller Preis und Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, gleich dem 13. Azar 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Wenn das Buch zur Waffe wird. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, wir stellen Ihnen heute Abu'l-Wafa, einen bedeutenden iranischen Mathematiker des 10. Jahrhunderts nach Christus vor. Sein Geburtsort ist Buzjan im ostiranischen Khorasan, weshalb er auch Abu'l-Wafa Buzjani genannt wird. Er hat sich viele Verdienste für die Weiterentwicklung der Geometrie, insbesondere auch die angewandte Geometrie und Trigonometrie und in der Astronomie gemacht. Der eigentliche Name von Abu'l-Wafa lautet Muhammad ibn Muhammad ibn Yahya. Dieser iranische Mathematiker und Astronom hat gemäß dem islamischen Mondkalender im 4. Jahrhundert gelebt und wurde genau am ersten Tag des Fastenmonats 328 nach der Hijra in Buzjan geboren. Buzjan war ehemalig eine Stadt, ist aber heute nur noch eine kleine Ortschaft in der Nähe von Torbat-e-Jam in Khorasan. Buzjanis Zeitgenosse Ibn Nadim erwähnt ihn in seinem Werk Al-Fehrest, welches die Namen großer Wissenschaftler umfasst. Der Onkel Mohammeds mütterlicherseits sowie der Onkel väterlicherseits waren beide bedeutende Mathematiker ihrer Epoche. Der junge Mohammed wurde von ihnen mit den Grundlagen der Mathematik vertraut gemacht. Mit 20 zog Abu'l-Wafa nach Bagdad und studierte dort bei angesehenen Gelehrten. Er ließ sich in dieser Stadt nieder und stellte sich in den Dienst von Sharaf ad-Dawla, dem Sohn des Buyidenherrschers Adud ad-Dawla. Abu'l-Wafa arbeitete unter der Aufsicht des iranischen Mathematikers und Astronomen Abu Sa'al Bizen in der Sternwarte, welche Sharaf ad-Dawla in Bagdad errichten ließ. Der bekannte belgische Historiker George Sarton, verstorben 1956, hat die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts bzw. die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts nach der Hijra die Abu'l-Wafa-Epoche genannt. In dieser Zeit litt Europa unter Spaltung, Konflikten und ethnischen Kriegen. Auf der einen Seite war es Feudalismus und auf der anderen Seite die absolute Herrschaft der Kirchenväter im Lehrbereich, welche den Fortschritt der Wissenschaft behinderten. Im Osten hatte die Macht der Kalifen in Bagdad nachgelassen und war ins Schwanken geraten, während die Bevölkerung in Armut und Sorge verbrachte. China, Indien und Japan hatten einen wissenschaftlichen Stillstand erfahren, aber im Iran war es anders. Als Abu'l-Wafa in Khorasan auf die Welt kam, regierten dort die Samaniten. Die Samaniden legten Wert auf die Farsi-Sprache und persische Literatur und auf die iranischen Bräuche. Sie waren auch nicht streng gegenüber anderen Religionen und Rechtsschulen, und so waren gute Bedingungen für die Gelehrten und ein Aufblühen der Wissenschaft entstanden. In dieser Zeit nahm die Zahl der Buchhandlungen zu. Es wurden große Bibliotheken eröffnet, und an vielen Orten des weiten Irans wurden an Lehrzentren Madrasa unterrichtet. Große Gelehrte haben in dieser Zeit gelebt, wie Abu Reyhan Biruni und Ibn Sina, sprich Avicenna. Die iranischen Mathematiker dieser Epoche haben nicht nur die griechischen Werke über Mathematik übersetzt und erklärt, sondern sie selber begründeten einen vollständigen neuen Abschnitt in der Entwicklungsgeschichte der Mathematik. Abulwafor Buzjani hat einen erheblichen Beitrag zu den Neuerungen und Fortschritten auf dem Gebiet der Geometrie, Trigonometrie, Arithmetik und angewandte Geometrie sowie Astronomie geleistet. Er beschäftigte sich auch mit der Musik und genoss auf diesem Gebiet den gleichen guten Ruf wie als Mathematiker und Astronom. Ihm wurde auch der Titel Hasib, der Mathematiker, und Muhandis, der Ingenieur, verliehen. Schon wenige Jahre nachdem Abulwafor Buzjani in Bagdad ansässig geworden war, galt er als einer der angesehensten und besten Gelehrten seiner Zeit. Buzjani arbeitete nicht nur als Wissenschaftler und Forscher in der Sternwarte und auf dem Gebiet der Astronomie, sondern er war auch am Rechnungshof der Regierung tätig. Außerdem leitete er eine Zeit lang eines der Krankenhäuser in Bagdad. Er tauschte sich nicht nur mit den Gelehrten in Bagdad aus, sondern führte auch einen wissenschaftlichen Schriftwechsel mit anderen Gelehrten außerhalb dieser Stadt und im Iran, unter anderem mit Abu Ali Hobubi, einem zeitgenössischen Mathematiker, und dem großen iranischen Gelehrten Abu Reyhan Biruni, den damalige zeitgenössische Denker wie Abu Hayyan Tohide und Abu Nasra mit dem Titel Scheich, Großer Meister, geehrt haben. Abulwafor Buzjani und Abu Reyhan Biruni arbeiteten zum Beispiel bei folgendem Projekt zusammen. Abu Reyhan Biruni sollte in Khwarazm in Transoxanien zur gleichen Zeit wie Abulwafor in Bagdad eine Mondfinsternis beobachten, damit sie einen Vergleich zwischen den Beobachtungsergebnissen an den beiden weit voneinander entfernten Punkten ziehen und um aus der simultanen Beobachtung der Mondfinsternis am 24. Mai 1997 die Differenz der Längengrade der beiden Orte exakter bestimmen zu können. Abulwafor hat Kommentare zu griechischen Werken über Mathematik geschrieben, unter anderem zu den Werken von Euklid, Diophant von Alexandrien und Ptolemäus. Er schrieb auch einen Kommentar zu dem Buch über mathematische Gleichungen von Khwarazmi. Buzjani machte verschiedene bedeutende trigonometrische Entdeckungen. Zu seinen wichtigen Errungenschaften gehört die Vereinfachung der antiken Methoden in der sphärischen Trigonometrie. Er bewies das Sinusgesetz für allgemeine sphärische Dreiecke. Thank you. Von Abulwafor Buzjani sind 4 Hauptwerke erhalten geblieben. Das erste Werk, welches er nach 1961 verfasste, war ein Mathematiklehrbuch für Schriftgelehrte und Geschäftsleute. Es trug den Titel, übersetzt, Buch über das, was notwendig ist, aus der Wissenschaft der Arithmetik zu kennen, für Schriftgelehrte und Geschäftsleute. Das zweite Werk, das er nach 1990 schrieb, war ebenso ein Anwendungsbuch, diesmal für den Praktiker. Er hieß, übersetzt, Buch über das, was notwendig ist, von den geometrischen Konstruktionen zu kennen, für Handwerker. Diese beiden Werke gelten als gute Beispiele für angewandte Mathematik. In seinem Anwendungsbuch für Arithmetik sind die 2 ersten Teile der reinen Theorie gewidmet und vom 3. bis zum 7. Teil geht es um die Kombination von theoretischer und angewandter Mathematik. Nach eigenen Aussagen hat er es innerhalb von 5 Jahren geschrieben, und zwar für den Buidenherrscher Adudad-Dowlah. Im ersten Kapitel des Buches behandelt er die theoretischen Grundsätze der Mathematik und stellt verschiedene Arten von Bruchzahlen und die besonderen Regeln für das Rechnen mit Bruchzahlen und diesbezügliche Hilfstabellen zur Verfügung. Mit seiner Methode konnten Bruchzahlen im Vergleich zu vorher schneller vereinfacht werden. Im zweiten Teil hat er als erster Mathematiker der islamischen Welt negative Zahlen angewendet. Er hat sie als Dain im Sinne von Schulden bezeichnet. In dem Buch für die Anwendung von Geometrie bespricht er am Anfang die Hilfsmittel für geometrische Konstruktionen. Dann behandelt er die einfachsten Fragen einer geometrischen Konstruktion, um schließlich auf die Darstellung von komplizierteren Formen überzugehen. Buzjani führt überall Beweise an und hier und da auch Lösungswege. Er achtet ebenso auf die praktische Anwendung seiner Lösungen. In seinem Anwendungsbuch für Geometrie widmet er sich unter anderem der sphärischen Trigonometrie, der Konstruktion von Parabeln und regelmäßigen und halbregelmäßigen Vielecken. Er stellt zahlreiche Lösungen vor, auch die dekorativen geometrischen Formen, zum Beispiel in der Stickerei und für Teppichmuster und bei der beschaulichen Gestaltung von Kachelwerk kommen nicht zu kurz. Zu den meisterlichen Schriften des Abulwafor Buzjani gehört zudem das Werk Kitab al-Kamil, das komplette Buch, welches er aufgrund des Algamest von Ptolemäus schrieb. Es ist in Wahrheit nicht, wie viele Historiker behaupten, eine weitere Abschrift von dem Buch dieses griechischen Gelehrten, sondern eine vereinfachte Version davon, und viele spätere Astronomen haben aus diesem Buch Beobachtungsdaten entnommen und für Berechnungen genutzt. Dieses Buch ist in Wahrheit eine vollendete Grundlage für die Trigonometrie. Zur Ehrung von Buzjani wurde übrigens einer der Mondkrater nach ihm benannt. Buzjani ist am 3. Rajab 1388 gemäß dem Mondkalender, das heißt am 15. Juli 1998 in Bagdad verstorben. Wir werden auch den nächsten Teil unserer Sendereihe diesem iranischen Gelehrten widmen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen.
Yusuf alaihi salam ist ein großer Prophet gewesen. Er hat ein bewegtes Leben gehabt. Seine Lebensgeschichte wird im Koran beschrieben. Der Koran bezeichnet sie als eine der besten Geschichten. Yusuf wurde als Kind von seinen Brüdern aus Neid in den Brunnen geworfen. Gott aber wollte, dass er gerettet wird. Eine Karawane fand ihn im Brunnen und er wurde als Sklave an den Königshof des ägyptischen Herrschers verkauft. Yusuf wuchs heran und wurde ein schmucker Jüngling. Die Frau des ägyptischen Herrschers verliebte sich in ihn und sie überlegte hin und her, wie sie ihn in ihr Netz locken könnte. Yusuf aber war ein gottgläubiger Mensch und er hielt sich von jeder Sünde fern. Weil er nicht auf Sulaycha einging, sorgte sie dafür, dass er ins Gefängnis kommt. Doch Gott belohnte ihn für seine Selbstbeherrschung. Nachdem Gott ihn aus dem Gefängnis befreite, bestimmte der Herrscher von Ägypten ihn zu seinem Verwalter. Hören Sie nun aus dem Leben von Hazrat Yusuf alaihi salam. Sulaycha dachte in ihrer Kammer nach, wie sie Yusuf ihre Liebe zeigen sollte. Sie war besorgt, dass Yusuf sie abweisen würde. Er war nämlich sehr gläubig und rein. Yusuf war ein vertrauenswürdiger Diener am Hofe. Sulaycha wusste, es ist überhaupt nicht einfach, einen Mann, der an Gott glaubt und seine Gebote befolgt, in die Netze tierischer Triebe zu locken. So grübelte sie tagelang, wie sie sich an ihn heranmachen könnte. An jenem Tag war der Herrscher von Ägypten, der Gemahl der Sulaycha, außer Hause. Sulaycha fand einen Vorwand und rief Yusuf zu sich. Als Yusuf eingetreten war, schloss sie rasch alle Türen. Yusuf war entsetzt. Er sagte aufgeregt, »Ich suche bei Gott Zuflucht, Gott, der mich herangezogen hat und mir einen guten Rang verlieh. Weißt du denn nicht, dass die Frevler keine Rettung finden?« Er lief eilig zur Tür, um zu fliehen. Doch Sulaycha hatte alle Vernunft und Klugheit verlassen. Sie lief Yusuf nach, bekam von hinten sein Hemd zu fassen. Yusuf riss sich los und sein Hemd war entzwei. Da öffnete sich plötzlich die Tür und der Herrscher von Ägypten trat ein. Sulaycha wurde ganz bleich im Gesicht. Es überkam sie eine große Furcht. Aber schnell hatte sie eine List zur Hand und rief, »Yusuf hat die Ehre deiner Gemahlin verletzt. Welche Strafe verdient jemand, der etwas Schlechtes von deiner Frau wollte? Hat er etwas anderes verdient als Gefängnis und Peinigung?« Yusuf aber wehrte sich. »Das stimmt nicht. Eure Gemahlin wollte mich herbeilocken. Hier, mein Hemd ist doch der beste Beweis.«
Der König von Ägypten war wie vor den Kopf gestoßen und zutiefst verletzt. Er kannte Yusuf und konnte nicht glauben, dass seine Frau die Wahrheit sagt. Aber er war sehr wütend und rot vor Zorn. Einer seiner Begleiter, der Zeuge des Geschehens war, sagte ihm, mit ein wenig Überlegung lässt sich herausfinden, wer die Wahrheit sagt. Wenn das Hemd des Yusuf von Zorne zerrissen ist, dann ist Yusuf der Sünder. Aber wenn es von hinten zerrissen ist, dann ist es eure Gemahlin, die lügt. Der Herrscher von Ägypten sah, dass das Yusufs Hemd von hinten zerrissen war. Seine Frau hatte also Verrat begehen wollen. Aber er liebte sie, deshalb sagte er zu ihr, sie solle ihre Tat bereuen, und er bat Yusuf, er solle vergessen, was sich ereignet hatte, und niemanden davon erzählen. Langsam sprach sich unter den Frauen des ägyptischen Adels herum, dass Suleycha in Yusuf verliebt ist. Alle begannen Suleycha zu tadeln und ihr vorzuwerfen, du befindest dich auf Abwegen. Suleycha stand als die Blamierte da. Sie war schrecklich wütend auf Yusuf. Sie nahm sich vor, dafür zu sorgen, dass er doch ins Gefängnis kommt, um ihm eine Lektion zu geben. Aber Yusuf war sogar dankbar dafür, dass er im Gefängnis seine Ruhe hat. Er betete zu Gott, mein Herr, für mich ist die Bleibe im Gefängnis schöner als das, was sie von mir wollen, und wenn du nicht die List dieser Frauen von mir abwendest, werde ich auch zu den Unklugen gehören. Gott erhörte das Gebet Yusufs, das aus tiefster Seele kam. Yusuf blieb einige Jahre im Gefängnis, bis schließlich allen bewiesen war, dass ihn keine Schuld trifft. Der ägyptische Herrscher ordnete seine Freilassung an und gab ihm einen hohen Posten. Punkt in dieser Geschichte, welche in der Sure Yusuf des Korans steht, ist der, dass Yusuf nur auf Gott vertraut und er nur durch Gottes Hilfe wieder aus dem Gefängnis befreit wird. Wichtig ist auch der Hinweis darauf, dass Gott den Menschen bei Versuchungen schützt. Yusuf bekennt, ich betrachte mich überhaupt nicht als unschuldig, denn die Triebseele, die in mir und in jedem Menschen ist, lädt mich ständig zu schlechten Taten ein, und jeder kann der Triebhaftigkeit ins Netz gehen, es sei denn, Gott achtet auf ihn. Dann kann ihm nichts mehr passieren. Gott ist zu seinen Dienern erbarmungsvoll und gütig.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bijane Bijani mit dem Titel Gule Bore Oshenoi, das heißt Die Blüte des Garten der Bekanntschaft. Thank you.
من پرنده ای باش و به باغ باد بگذر. مه من شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین. گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی که نه سر می شناسد نه چمن سراغ دارد. گل باغ آشنایی نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه بنفشه‌ای نه جویی نه نسیم گفتگویی. گل من میان گلهای کدام دشت خفتی، به کدام را خواندی، به کدام را رفتی. گل من میان گلهای کدام دشت خفتی، به کدام را خواندی، به کدام را رفتی. منم این گیاه تنها به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم. در آن سیاه منزل بزار بعد ماندی، گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی که نه سر می شناسد
نه چمن سراغ دارم، گل باغ آشنایی. نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه بنفشه‌ای نه جویی نه نسیم گفتگویی. منم این گیاه تنها، به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم. در آن سیاه هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل هزار وعده ماندیم، در آن
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel »Wenn das Buch zur Waffe wird«. Weiterhin guten Empfang.
Eine Gruppe von Frauen in Kabul hat eine Bibliothek namens San, Frau, gegründet, mit dem Ziel, die Lesekultur zu erweitern und zu stärken. Der Zweck der Einrichtung dieser Bibliothek besteht darin, die Lesekultur unter Frauen zu fördern und zu stärken und denen, die nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen oder nicht arbeiten dürfen, kostenlose Bücher bereitzustellen. Die jüngste menschenrechtsfeindliche Entscheidung der afghanischen Taliban, die Ausbildung afghanischer Mädchen und Frauen an Universitätszentren zu verhindern, hat Verantwortungsträger verschiedener Länder und internationalen Organisationen verärgert, weswegen die Taliban auch scharfe Verurteilung geerntet haben. Eine versteinernde Entscheidung, die sofort umgesetzt wurde, indem Militärkräfte in den Universitäten stationiert und Mädchen daran gehindert wurden, diese Zentren zu betreten. Aus einigen Provinzen Afghanistans, darunter Tachar, wurden Videos veröffentlicht, die Studentinnen zeigen, die hinter den Türen von Universitäten weinen, weil sie die Universität nicht betreten durften. Aus Protest gegen diese frauenverachtende Entscheidung der Taliban traten viele Uniprofessoren in Afghanistan zurück. Die Entscheidung der Taliban, Mädchen das Studium zu verwehren, hat viele Reaktionen unter politischen und religiösen Persönlichkeiten innerhalb und außerhalb dieses Landes ausgelöst. Ahmad al-Tayyib, der Scheich von Al-Azhar in Ägypten, reagierte auf diese Taliban-Entscheidung und sagte: Die jüngste Entscheidung der Taliban ist unislamisch und hat das Gewissen von Muslimen und Nichtmuslimen erschüttert. Die Islamische Republik Iran, die als Nachbarland Afghanistans und an Frieden, Stabilität und Entwicklung in diesem Land interessiert ist, bedauerte und verurteilte die Taliban-Entscheidung. Auch der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sich besorgt darüber und unterstrich: Mädchen die Bildung vorzuenthalten, verletzt nicht nur die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, sondern wirkt sich auch negativ auf die Zukunft Afghanistans aus. Der UNO-Generalsekretär forderte die Übergangsregierung der Taliban auf, für afghanische Frauen und Mädchen einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung auf allen Ebenen zu gewährleisten. Auch Stefan Dujarric, der Sprecher der Vereinten Nationen, bezeichnete diese Entscheidung der Taliban als sehr besorgniserregend und sagte: Dieser Schritt ist ein weiterer Verstoß gegen die Verpflichtung der Taliban. Es ist schwer vorstellbar, wie ein Land seine Herausforderungen und Probleme ohne die aktive Beteiligung und Bildung von Frauen angehen kann. Auch die Organisation für islamische Zusammenarbeit verurteilte den Ausschluss von Frauen vom Studium an afghanischen Universitäten und bezeichnete diesen als sehr enttäuschend. Frauen, die die Hälfte der Gesellschaft ausmachen, spielen eine wichtige Rolle in der sozialen Dynamik und Entwicklung. Die Aktivierung und Schaffung sinnvoller und effektiver Mobilität unter Frauen hängt von ihrer Ermächtigung und Alphabetisierung ab. Ohne Alphabetisierung und Verständnis der Grundrechte und sozialen Bedürfnisse ist es unrealistisch, sich vorzustellen, dass Frauen eine dynamische und effektive Rolle in der Familie und im gesellschaftlichen Kontext spielen können. Der Eckpfeiler des Verstehens und Könnens liegt in der Alphabetisierung. Das Fehlen von Frauen in der gesellschaftlichen Aktivität schränkt nicht nur den Tätigkeitsbereich und die menschliche Präsenz von Frauen ein, sondern es macht die Gesellschaft auch noch mangelhaft und unvollständig. Es ist offensichtlich, dass mit dem Ausschluss der Hälfte der Gesellschaft auch der soziale Wandel, die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung langsam und sogar stagnierend verlaufen werden. Die Bildung von Frauen und ihr Recht auf Zugang zu Bildung gelten als grundlegender Bestandteil aller fortschrittlichen Bewegungen und Ideen des letzten Jahrhunderts in Afghanistan. In einer Gesellschaft mit halb feudaler Struktur, in der Khans und Grundherren die Hauptrolle spielten, konnten Mädchen trotz vieler Veränderungen außerhalb der Städte und insbesondere in den südlichen und östlichen Regionen des Landes nie unbesorgt das Recht auf Bildung erhalten. Auf offizieller Ebene war während der ersten Regierungszeit der Taliban die erste und schwerwiegendste Maßnahme der Traditionalisten die Schließung von Mädchenschulen. Ein Schritt, der nicht nur keine religiöse und islamische Grundlage hatte, sondern auch den Standpunkt der Stammestraditionalisten vertrat, die nun die Macht in Afghanistan übernehmen und diesen jahrhundertelangen Kampf zum Schaden der Frauen beenden konnten. Mit dem Sturz der Taliban-Regierung kehrten die Mädchen mit Begeisterung in die Schulen zurück. In diesen zwei Jahrzehnten studierten mehr als 6 Millionen Mädchen in Schulen und an Universitäten in Afghanistan, und zwei Generationen von Mädchen konnten eine höhere Bildung erhalten. Eine wichtige Rolle in der sozialen und politischen Entwicklung Afghanistans spielen, der afghanischen Gesellschaft und Politik neue Dynamik verleihen und als Teil der sozialen Kraft den sozialen und kulturellen Wandel in Afghanistan vorantreiben. Obwohl es auf verschiedenen Ebenen immer noch Widerstand gegen die Bildung und Ausbildung von Mädchen gab und zahlreiche Selbstmordattentate und Einschüchterungen Zeichen reaktionärer Versuche waren, Bildungszentren für Mädchen zu schließen, konnte dies jedoch die Sehnsucht der Mädchen nach Bildung nicht beeinträchtigen und sie davon abhalten, zur Schule zu gehen. Aber die Wiedererlangung der Macht der Taliban und die Schließung von Bildungszentren für Mädchen zeigten, dass das Problem immer noch dasselbe ist wie vor 100 Jahren. Die Frauenrechte in Afghanistan haben im Laufe der Geschichte viele Höhen und Tiefen durchlaufen. Frauen wurden gemäß der Verfassung von 1964 zum ersten Mal offiziell für gleichgestellt erklärt, wenn auch ihnen diese bürgerlichen und persönlichen Rechte und Freiheiten seit den 1990er Jahren von verschiedenen vorübergehenden Machthabern, insbesondere während des Taliban-Regimes, genommen wurden. Die Verfassung von 1964 gewährte Frauen gleiche Rechte, darunter das allgemeine Wahlrecht und das Recht, für höhere Ämter zu kandidieren. Der Mehrheit der Frauen werden diese Möglichkeiten jedoch immer noch vorenthalten, und strenge Gesetze gegen Frauen haben dazu geführt, dass ihnen ihre Grund- und Menschenrechte vorenthalten werden. Alleinstehende Frauen, die selbst die Familie versorgen müssten, sind mit der Einführung strenger Gesetze wie dem Verbot, dass Frauen allein das Haus verlassen, vor eine ernstere Herausforderung gestellt worden. Denn die Taliban haben allen in- und ausländischen Nichtregierungsorganisationen untersagt, Frauen zu beschäftigen. Armut und Arbeitslosigkeit einerseits und strenge und unmenschliche Restriktionen andererseits gehören zu den Faktoren, die Frauen praktisch isoliert haben. Derzeit gibt es keine Frauen im Kabinett, in Regierungsämtern und in den Gemeinden in ganz Afghanistan. Und tatsächlich wurde die Hälfte der afghanischen Gesellschaft von der Bildfläche entfernt. In einer Gesellschaft, in der Armut und Arbeitslosigkeit weit verbreitet sind, die psychologische Sicherheit der Gesellschaft gestört ist und Mädchen von der Bildung ausgeschlossen sind, sind Frauen die ersten Opfer dieser Situation. Armut und Arbeitslosigkeit breiten sich aus und es gibt keinen Plan oder keine Lösung, um die Armut zu verringern. Die Medien können nicht mehr frei berichten und der Zugang zu Informationen ist eingeschränkt. Der jüngste Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen zeigt, dass Afghanistan vor August 2021 547 Medienunternehmen hatte, aber 219 davon wurden im letzten Jahr geschlossen. Nach Angaben dieser Organisation sind insgesamt 798 Journalisten arbeitslos geworden und 54,52% dieser Journalisten sind Männer. Laut dieser Organisation sind Journalistinnen stärker von dieser Situation betroffen und 76,19% von ihnen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Trotz aller dieser Hindernisse und Schwierigkeiten fordern afghanische Frauen heute ihr Recht auf Bildung. Das Recht auf etwas, das eine dauerhafte Garantie hat und jede einzelne Frau in diesem Land einschließt. Sie wissen, dass Terrorismus, Gewalt, Krieg und sogar die Zerstörung der Umwelt auf Unwissenheit und Vorurteilen beruhen. Und diese Vorurteile und Unwissenheit können nur mit Bewusstsein und Wissen korrigiert werden. Aus diesem Grund haben die Frauen die Initiative ergriffen. Kürzlich hatte eine Gruppe von Frauen- und Menschenrechtsaktivistinnen in Afghanistan im Bezirk der Roten Brücke der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Bibliothek für Frauen, denen Bildung und Arbeit unter der Herrschaft der Taliban vorenthalten wurden, eingerichtet. Der Zweck der Einrichtung dieser Bibliothek besteht darin, die Lesekultur unter Frauen zu entwickeln und zu stärken und kostenlose Bücher für Mädchen und Frauen bereitzustellen, die nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, Bücher zu kaufen. Nach der Machtübernahme der Taliban haben afghanische Frauen in vielen Teilen des Landes ihre Arbeit und ihre individuellen und sozialen Rechte verloren. Auch Studentinnen konnten ihr Studium nicht fortsetzen. Die Beschränkungen für Frauen sind einer der Gründe für die Eröffnung dieser Bibliothek. Mädchen, denen die Schultüren verschlossen sind, und Mädchen, denen ein Studium finanziell nicht möglich ist, können von den Büchern und Produkten dieser Bibliothek profitieren.
Natürlich beschränkt sich die Tätigkeit dieser Bibliothek nicht auf das Lesen von Büchern, sondern es sollen auch Schreib- und Malkurse für Frauen in dieser Bibliothek angeboten werden. Mit Unterstützung einer Frau wurde zuvor in der Stadt Faizabad, der Hauptstadt der Provinz Badakhshan, eine spezielle Bibliothek für Frauen eröffnet, in der künstlerische und kulturelle Programme, Gedichtenwettbewerb, Geschichtenlesen und Aufsatzschreiben stattfinden, sowie Gemälde einiger Frauen ausgestellt werden. Und der letzte Punkt ist, dass Iran die afghanischen Einwanderer in all den Jahren, in denen die Menschen in Afghanistan mit Problemen in ihrem Land konfrontiert waren, immer willkommen geheißen hat. Und die Menschen im Iran betrachten Afghanen auch als ihre Brüder und Schwestern. Derzeit studieren viele afghanische Mädchen und Frauen in iranischen Schulen und Bildungszentren. Auch in aktueller Situation hat Iran seine Bereitschaft erklärt, den afghanischen Frauen dahingehend zu helfen, ihre Ausbildung in verschiedenen Stufen der Universitätsausbildung fortzusetzen und virtuell im iranischen Universitätssystem zu studieren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim.